Sie haben für Ihre Recherche ja tausende Akten gelesen. Hatten Sie da Zugang zu allen Akten der Polizei und des Verfassungsschutzes? Also auch zu denen die Untersuchungsausschüsse Zugang hatten? Oder sogar zu Akten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren?
Ja, ich hatte schon Zugang zu sehr, sehr vielen Akten, auch zu manchen, die sehr vertraulich sind, wo ich sie einsehen konnte. Und beispielsweise über diese sogenannten Dönerbuden der Polizei, die dann aufgestellt worden sind, das sind so Geheimakten gewesen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht vielleicht Material gibt, das ich nicht kenne. Das ist ja leider die Krux, dass wir nicht genau wissen, was es so alles noch womöglich irgendwo in Schränken oder Tresoren gibt, das wichtig sein könnte und das bisher nicht rausgerückt worden ist.
Wie haben Sie sich es erklärt, dass die Polizei erst so spät die Täter in der rechten Szene gesucht hat, obwohl ja ziemlich früh klar war, dass alles gegen diese OK-Theorie gesprochen hat?
Ja, man kam von diesem Trip gar nicht mehr runter. Die waren ein bisschen selber wie auf Droge, dass sie da die ganze Zeit immer dachten, Rauschgiftkriminalität, organisierte Kriminalität, Türsteher, Wettmafia oder so etwas. Und je mehr die sich auf diesen Gedanken eingelassen haben, desto mehr haben sie natürlich irgendwelche vermeintlichen Spuren gesehen, die sich dann irgendwann früher oder später immer in nichts aufgelöst haben. Aber das hat halt Jahre gedauert. Und man hat einfach auch vielleicht aus das, was man strukturellem Rassismus nennt, sich nicht vorstellen können, dass das außerhalb der Ausländer selbst stattfindet und dass da schlicht und ergreifend deutsche Neonazis am Werk waren.
Ist dieses Versagen der Polizei nachbetrachtend auf eine unglückliche Verkettung von Pannen und Unvermögen zurückzuführen? Oder wurde Ihnen vielmehr seitens der Verfassungsschutzämter da Steine in den Weg gelegt? Wie würden Sie das sehen?
Ja, es war beides. Und das macht die Sache so schwierig. Auseinanderzusortieren, muss man das dann im Detail. An welchem Punkt ist was eigentlich der Grund für etwas? Es gibt Dinge, die sind im Nachhinein quasi zu verbuchen unter dumm gelaufen. Es gibt aber auch so etwas wie gezielte Blockaden, etwa zwischen den Ämtern. Sie haben es angesprochen, also dass der Verfassungsschutz auch einfach sein eigenes Ding drehen wollte. Und die Frage ist dann immer, was genau waren da wiederum die Motive? Teilweise Eigeninteressen organisationeller Art. Also der Verfassungsschutz einfach ist so angelegt, dass er immer seine Quellen schützen will, dass er aber auch neue Quellen gewinnen will und so weiter und sich nicht in die Karten blicken lassen will. Und das wurde hier sehr, sehr oft zum Riesenproblem.
Glauben Sie an die Theorie, dass der NSU nur aus den beiden Uwes und aus Bertel Tschäpe bestanden hat, oder glauben Sie, dass das ein viel größeres Tanz dahinter steht?
kann mir nicht so richtig vorstellen, dass es nur die drei gewesen sind. Es gibt so diverse Anzeichen dafür, dass es an einzelnen Tatorten vielleicht weitere Komplizen oder eben sogar Mitglieder des NSU gegeben hat. Ich bin allerdings nicht so davon überzeugt, dass das ein unbedingt Riesennetzwerk gewesen sein muss. Es ist auch deutlich erkennbar, dass die Strategie ja doch war, sich abzuschotten und dass man auch sehr, sehr vorsichtig war, weil man Angst hatte vor Verrat und vor V-Leuten und so weiter. Und deswegen erscheint es mir jetzt durchaus denkbar, dass das mehr als drei waren, aber dass das jetzt ein Riesennetzwerk war, weiß ich nicht. Es gab nachweislich ziemlich viele Helfer, die etwa bei der Logistik dabei waren des Untertauchens. Also das heißt, die Quartiere beschafft haben, Ausweise geholfen haben und so weiter. Das bedeutet aber eben nur nicht, dass die deswegen alles wussten und etwa auch eingeweiht waren in die Mordpläne.
Der NSU hat in Bayern ja 5 Morde begangen, 3 davon in Nürnberg. Wie gut war Ihrer Meinung nach der NSU hier in der Region vernetzt?
Offensichtlich schon gut, also zumindest gab es auch schon vor dem Untertauchen rege Kontakte. Und die große Frage, die nicht so ganz klar beantwortet ist bisher, ist, wie intensiv waren die Kontakte nach dem Untertauchen, etwa nach Nürnberg. Es spricht doch einiges dafür, dass es hier noch weiter rege Verbindungen gab. Es gibt dafür Anzeichen und die Tatsache, dass hier tatsächlich 3 Morde und dann auch noch ein Sprengstoffanschlag im Fränkischen verübt worden ist, zeigt doch, dass das hier etwas Besonderes für die untergetauchten Neonazis war. Und es lässt vermuten, dass sie mehr Ortskenntnis hatten als woanders und dass sie vielleicht eben hier auch ihre Leute hatten.
Der Verfassungsschutz finanzierte ja Tino Brandt, damit ja auch den Thüringer Heimatschutz und damit ja quasi auch die Strukturen, aus denen der NSU später hervorging. Vor diesem Hintergrund, wie sehen Sie dieses System von V-Personen allgemein?
Ja, das ist schon eine Perversion, wenn indirekt Steuergeld dann im Aufbau von Neonazi-Strukturen endet. Das ist im Fall Tino Brandt so also ganz offensichtlich, dass da ziemlich viel Geld über die Jahre geflossen ist in Thüringen und der das Geld wirklich, der war besessen von seiner Neonazi-Arbeit, er das Geld dafür verwendet hat. Also es ist sogar so, dass er auch Geld kassiert hat, das er dann als Spende an die Untergetauchten geleitet hat. Selbst wenn die Idee dahinter war, jetzt nicht zu sagen, ah, wir helfen als Staat den dreien, sondern wir wollen, dass unser V-Mann da Vertrauen erweckt und näher rangeführt wird und wir dann am Ende vielleicht damit die drei fangen können, dann muss man doch sagen, diese Strategie ist völlig gescheitert und wir wissen noch nicht mal sicher, ob nicht womöglich sogar letztlich Steuergeld in die Beschaffung von Tatwaffen geflossen ist.
Halten Sie es für möglich, dass Teile des Verfassungsschutzes oder zumindest Einzelpersonen aus dem Staatsapparat eine frühzeitige Aufklärung verhindert haben?
Ja, für möglich halte ich das leider, denn gerade was Einzelpersonen angeht, können wir da nie sicher sein, auch angesichts diverser Vorfälle der auch jüngsten Zeit beispielsweise, dass es da so etwas wie Kumpanei mal gegeben hat. Ich sehe keine Anzeichen für so eine ganz systematische Struktur und Zellen, jedenfalls fehlen mir dafür Belege. Aber leider kann man so einzelne Sabotage- und Kumpanei-Akte nicht ausschließen.
Welche Lehre sollten Ihrer Meinung nach die staatlichen Verfolgungsbehörden aus dem ganzen NSU-Komplex ziehen?
Naja, zum Beispiel das angesprochene V-Mann-Wesen müsste man mal richtig auf den Prüfstand stellen. Das ist bisher nicht erfolgt. Stattdessen läuft es eigentlich munter so weiter wie bisher mit so ein paar strikteren Regelungen in manchen dieser Behörden. Es gibt ja nicht nur einen Verfassungsschutz, sondern 17 in Deutschland, 16 plus einen auf der Bundesebene. Und überall ist das eigentlich viel zu wenig passiert, etwa was dieses V-Mann-Unwesen betrifft. Aber auch andere Strukturfragen sind nicht angegangen worden, vielleicht aber noch viel wichtiger ist, wie kriegt man eigentlich wirklich Beamte, die mit Herzblut unsere Demokratie tatsächlich schützen wollen? Und wir hatten in jüngster Zeit einfach zu viele Fälle, auch in der Polizei, von Leuten, die da ihre rechtsextremen Botschaften austauschen. Und selbst wenn das nicht die Masse der Beamten ist, die sich da teilweise auch für schämen, für ihre Mitbeamten, ist das trotzdem etwas, was man einfach in der Polizei, in einer Demokratie nicht haben darf.